Hallo Ole.
Nein, das ist mein Job, ich muss sagen. Hallo Ole, hier ist der Simon. Wie geht's dir?
Ich komme gerade vom Deutschlandfunk. Ich war in Deutschlandfunk. Köln. Ich
hatte
ein Interview. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich in der Streitkultur auftreten möchte. Das ist ja so ein Format in Deutschlandfunk, wo eben gegensätzliche Meinungen zusammenkommen. Und
ja,
da habe ich mit Nikolaus Blome, Chefredakteur von RTL, nicht wahr? Ja. Habe ich diskutiert. Den kennst du vielleicht, das ist ja NTV-Sendung. Blome und wie heißt die andere Journalistin? Bitte?
Augstein?
Nein. Nee, Blome und Augstein ist der Podcast, den die zusammen haben.
Ach so, okay, ja.
Und dann gibt es doch noch bei NTV diese neue Sendung, wo Blome und Pfeffer.
Habe ich noch nie gehört.
So heißt es.
Krass, okay.
Das ist so ein Debattenformat.
Ja, und da hast du debattiert mit ihm? Nee, in Deutschlandfunk hast du mit ihm debattiert.
Nee, ich will nur sagen, daher kennt man den vielleicht, also mit Clara Pfeffer zusammen für diese Sache, die laden dann auch immer eine progressive Stimme und eine eher konservative Stimme ein. Clara Pfeffer ist auch dann auf der progressiven Seite verortet, Blome eher auf der konservativen Seite und so entstehen dann diese Reibungen. Und deshalb war ich eben eingeladen in diesem Streitgesprächsformat, um dann mit Blome zu reden über, ist der Mann in einer Identitätskrise oder die Männlichkeit oder so. Das wird er dann hören. Ich weiß nicht genau, wann es rauskommt. Ich glaube am Donnerstag werde ich nochmal prüfen und posten auf meinen Kanälen, aber die
Streitgespräche kommt prüf. Einer, die
prüf. Oh Gott. Ich würde eine wöchentliche Demo machen, bis meine Folge bei DLF erschienen ist.
Ich habe wirklich eine komplette Fun-Fact.
Du musst möglicherweise gar keine Demo machen.
Okay, ich habe eine wirkliche Fun-Facts-Psychose mittlerweile entwickelt. Das ist ganz, ganz, ganz,
wegen
ganz schlimm.
Warst du mal auf so einer Prüfdemo?
Nein, aber ich auch so bei, keine Ahnung, Känguru-Chroniken und Fun-Facts.
Die ganze Zeit nur am Abledern und am Beleidigen und Leute am Runtermachen, aber dann noch nicht mal auf eine Prüfdemo gehen.
Ja, ich beleidige und abledere halt einfach gerne. So, verklag mich doch. Arschloch.
2 Minuten und paar Gespräche.
2 Minuten und der erste Kraftausdruck fliegt.
Simon, also diese neue Sache mit Twitch, das macht dich kaputt.
Ich rede heute auch noch über Twitch.
Ich vertrete ja die Meinung, dass das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, dass Twitter aus guten Menschen schlechte Menschen macht.
Aha. Und was macht Twitch aus Leuten?
Ja, aus Leuten, die bereits die harte Schule von Twitter durchlaufen haben, also bereits schlechte Menschen sind, macht es dann richtig schlechte Menschen.
Ja.
Garstige Personen.
Aber hoffentlich richtig schlechte und sehr reiche Menschen.
Oha.
Also subbt rein, Leute. Nein. Ja, wir waren bei deinem Streitgespräch. Ja, was hat Nikolaus und du denn jetzt besprochen? Also ist der Mann
in der Krise? Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht im Podcast irgendwie nochmal darlegen. Okay. Man dann machen. Also ich finde eher die Art und Weise interessant, wie ich mich dann auf sowas vorbereite und wo ich auch nicht glaube, dass es in ähnlicher Weise von Blome passiert.
Glaube ich auch nicht.
Schlicht und ergreifend, weil Nikolaus Blome eben langjähriger Chefredakteur ist, der hat ständig irgendwelche Interviews zu geben, politische Formate kommentierend zu begleiten. Und der ist ja schon wie seit Jahrzehnten im Business. Da bin ich ja wirklich einfach nur irgendwer, der auch nur irgendwas zu sagen hat.
Ja.
Und deswegen musste ich mir schon überlegen, wie begegne ich so einem Menschen, der vermutlich sehr andersartige Ansichten vertritt als ich und wie ich mich dazu zu verhalten habe. Also auch viel mehr zu überlegen, welcher emotionale Strategie möchte ich fahren, wie möchte ich wirken, wie versucht er sich, wenn er mit progressiven Stimmen im Gespräch ist, zu kontrastieren und kann ich das ein bisschen aushebeln, wo kann ich ihm zustimmen oder an welcher Stelle ist es sinnvoll, das zu tun, um ihn an anderer Stelle anders konfrontieren zu können und so. Also ich muss leider relativ strategisch da dran gehen, weil Blume einfach krass erfahren ist und wenn ich da nicht aufpasse, dann labert er mich gegen die Wand. Und das läuft dann immer so mit, aber vor allem der Anfang, ich musste dann so einminütiges Statement abgeben, hatte ich auch schon vorbereitet und so habe ich es dann entsprechend auch gemacht. Aber mich hat dann so ein bisschen was rausgeworfen, und da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen. Und zwar hatte mich der Redakteur vorher gefragt, wie möchtest du angesprochen werden, so welche Pronomen, und dann gesagt, also so er, und ich so, ja, er ist schon okay, also könnte man auch nochmal differenzieren, aber ich finde, in so einer politischen Sendung, die auch an ein Publikum ausgestrahlt wird, das ich nicht kenne, das ich nicht einschätzen kann, ist, glaube ich, eher immer noch das sinnvollste Pronomen. Und dann stieg er aber ein in dieses Thema um Männlichkeit und Identitäten, so mit dieser Sache, naja, wir haben ja uns jetzt hier zusammengesetzt und das wollte ich nochmal klar machen. Also wir sind jetzt hier eine richtige Männerrunde und da bin ich innerlich total zusammengezuckt, weil ich kann mich mit also vielem assoziieren und ich kann Männlichkeit auch in gewissen Maßen kann ich verstehen, dass es mir zugeschrieben wird und wehre mich auch nicht dagegen. Aber Männerrunde war mir dann schon ein bisschen zu krass. Also Pronomen eher okay, Männerrunde ein bisschen zu deftig. Ich meine, wir hatten das schon mal in der Folge besprochen zu Performative Males letzten Frühwinter, wo es ja darum ging, dass wir besprochen haben, dass es in jeder Identität, die wir so haben, und das ist jetzt über die geschlechtliche hinaus, immer so zwei Aspekte gibt. Es gibt sichtbare Anteile, die nach außen hin eben eindeutig zuordnenbar sind. Und es gibt unsichtbare Anteile von Identität. Also jetzt im Falle beispielsweise deiner Behinderung, dass mir bestimmte, also oder dir bestimmt, also dass du bestimmte, also dass diese Behinderung, die du hast, bestimmte Eigenschaften mit sich bringt, die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden und auch nicht in der Öffentlichkeit stattfinden müssen. Genauso wie meine Geschlechtsidentität auch Anteile hat, die mit Zweifeln und Körperbildern und Sexualitäten zu tun haben, die ich nicht öffentlich diskutieren möchte. Ich kann das so andeuten, so wie ich das jetzt bei dir oder bei mir mache. Also da gibt es etwas, aber über dieses etwas wird nicht gesprochen. Das ist einfach Privatsache. Und jetzt bin ich aber in so einer Position, dass ich immer wieder mit Geschlecht konfrontiert werde, weil ich mich auch zu geschlechtlichen Themen äußere, zu feministischen Themen äußere. Und ich habe jetzt auf Social Media öfter auch den Vorwurf bekommen, ja, ich würde als Mann Flinterpersonen kritisieren und das wäre aus verschiedenen Gründen problematisch. Aber diese Gründe, aus denen es problematisch ist, sind halt nicht inhaltliche Gründe, sondern es sind Gründe von Positionierungen, von Identitäten. Also wenn einfach nur gesagt wird, ich als Mann kritisiere Flinterpersonen, das ist ein Problem, also in feministischen Belangen, dann wird ja ganz klar aufgemacht, es gibt die Flinterpersonen auf der einen Seite, die können auch ihre Konflikte haben und ihre verschiedenen Ansichten über politische Kämpfe, aber ich als Mann, der nicht zu diesen Flinters gehört, bin immer in einer anderen Position und habe deswegen erstmal zuzuhören, nicht zu kritisieren, keine Einwände zu erheben, nicht auf Widersprüche hinzuweisen und so. Und so einer Kritik kann ich ja nur begegnen oder mich rechtfertigen, weil es ja gar nicht auf einer, ich sag mal, auf einer inhaltlichen oder argumentativen Ebene verhandelt wird, sondern erstmal nur, wer spricht, dass ich halt entweder, also ich kann es ignorieren oder ich kann es nur eben aufheben und lösen, indem ich sage, hey, also ich gehöre zu diesen Flinterpersonen dazu. Just saying. Also ich kann natürlich auch sagen, dass diese Unterscheidung nicht so wichtig ist oder dass ich mit diesem Akronym Flinter auch meine Probleme habe. Also man könnte auch nochmal diese ganze Problematisierung aushebeln und nochmal auf eine ganz andere Ebene gehen. Aber wenn ich mich darauf einlasse und sage, ja, okay, wir können diese Unterscheidung machen, dann guckt aber bitte genau hin, weil ich als Mann gegen die Flinters, es stimmt halt nicht. Also ich bin nicht binär oder ein nicht binärer Mann, was für viele Leute schon nicht mehr verständlich wird, weil entweder erstmal nicht binär oder ein Mann, aber kein nicht binärer Mann oder ein männlicher, nicht binäre Person. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, wenn wir über so Identitäten sprechen, müssen wir eigentlich auf zwei Stufen denken. Also ich habe einfach, weil diese Kritik jetzt so oft kam und mich das so sehr genervt hat, irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt so eine Art Zwangsouting. Ich werde es einfach, weil ich nie über meine Pronomen oder sowas geredet habe, ich habe das einfach für alle Menschen sichtbar in meinem Profil geschrieben, dass ich alle möglichen Pronomen verwende, also meistens they oder er. Und dann habe ich geschrieben, politisch männlich, privat nicht binär oder NB. So. Und diese Unterscheidung finde ich total wichtig in diesem Diskurs über Identitätspolitik. Weil natürlich bin ich in meiner politischen Positionierung eine männliche Person. Also politische Positionierung heißt, wie ich in einem öffentlichen Diskurs wahrgenommen werde, welche Räume ich öffentlich wie besetzen kann, welche Privilegien damit einhergehen. Also in diesem politischen Sinne, also ich in Bezug auf die Gesellschaft da draußen, bin ein Mann. Also weil ich mich zu männlich präsentiere. Dass das nicht unbedingt mit meiner persönlichen Identität zu tun haben muss, ist wieder was anderes. Weißt du, ich meine? Also ich meine, es gibt eine Creatorin, Black Tiger Mama, die sagt nicht, sie ist eine schwarze Person, also in ihren Reels, also jetzt meistens jetzt nicht immer, aber ganz oft, sondern sie sagt sehr häufig, ich als politisch schwarze Person oder politisch weiße Person. Das heißt, sie zieht den Blick so ein bisschen raus von, wer ist schwarz, wer ist weiß, wer gehört wirklich dazu, wer nicht und so, ist man jetzt schon zu Lightskin oder nicht oder White Passing oder weiß Gott was, also da könntest du ja tausend Begriffe nehmen, die man Leute unterscheiden kann, sondern ist für die politische Beurteilung, also die Fremdzuschreibung von außen, sind diese Feinheiten nicht relevant. Da gibt es politisch weiße Personen, die eben keine rassistische Diskriminierung erfahren. Und es gibt politisch schwarze Personen oder People of Color, die rassistische Diskriminierung erfahren. So. Also diese Feinheit, die man biografisch vielleicht hat, wenn man ganz genau reinzoomt, die spielen eben auf dieser politischen Ebene keine Rolle. Und das finde ich wichtig anzuerkennen und also das hat auch einfach damit zu tun, dass Geschlecht oder Identität allgemein sehr viel mit diesen Fremdzuschreibungen zu tun hat. Und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite würde ich sagen, ich trage ja für diese Fremdzuschreibungen, die auf mich projiziert werden, die Erwartungen, die damit einhergehen, wie ich als weiße männliche Person oder so zu sein habe, dafür trage ich keine Verantwortung, weil ich bin ja nicht dafür schuld, was andere Leute in mir sehen. Aber ich trage sie eben doch, weil ich ja insbesondere als eine Person, die politisch weiß ist, die politisch männlich ist, ja eben eine gewisse Sozialisierung durchlaufen habe oder sie wurde zumindest an ihr versucht. Ich werde als männlich wahrgenommen. Damit gehen eben bestimmte Möglichkeiten einher, die ich auch habe, um meine Stimme zu erheben, die vielleicht andere Leute nicht haben. Und deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ich politisch männlich bin, obwohl ich es in meiner Eigenzuschreibung nicht bin. Deswegen kann ich auch sagen, ich bin ein nicht-binärer Mann oder ich bin nicht-binär und männlich, weil das eine eher ich in der Öffentlichkeit bin und das andere eher ich privat, aber da ist keine Seite mehr wert oder weniger wert als die anderen. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, aber es ist dann im Prinzip das, was man formulieren will oder was man ausdrücken will, wenn man sagt, jemand ist als so und so gelesen. Also dann, da geht es ja dann auch im Prinzip um Fremdzuschreibungen.
Genau, da geht es um Fremdzuschreibungen, aber ich frage mich halt, was folgt für mich daraus als Person, die auf diese oder jene Weise gelesen wird? Also ich finde, dass ich zum Beispiel, wenn ich als Mann kritisiert werde, das jetzt nicht einfach alles abblocken kann und sagen, ich bin kein Mann, lasst mich alle in Frieden, weil nicht alle Menschen bekommen mit, wie meine eigene Identität ist oder wie ich mich fühle oder welche Prozesse ich da durchmache, sondern ja. Die sehen mich von außen, die sehen mich im Fernsehen, die hören mich im Radio oder auf Social Media und die sehen dort, egal wie ich mich definiere, von außen erstmal ein Mann. Punkt. Und als diese Außenerscheinung habe ich eine gewisse Wirkung und habe ich auch eine gewisse Verantwortung, die damit einhergeht, wenn ich meine Stimme zu bestimmten Themen erhebe. So. Also ich will jetzt diese Eigen- und Fremdwahrnehmung einfach nicht gegeneinander ausspielen. Ich will auch nicht sagen, die eine ist wichtiger als die andere. Und du weißt ja mittlerweile, ich hasse ja das Wort Ambiguitätstoleranz mittlerweile. Also es haben ja auch einfach gewisse politische Strömungen ein bisschen madig gemacht, die ihre unausgegorenen Meinungen, die einfach im offensichtlichen Widerspruch zu dem stehen, was der Fall ist, einfach nur noch als erkenntnistheoretisch hehre Ambiguitätstoleranz ausgeben wollen.
Ja.
Aber in der Tat.
Wenn man einen richtig verqueren Blick auf die Welt hat, dann muss man ganz viele Ambiguitäten aushalten. Dann tun sich auf einmal überall Ambiguitäten auf. Das ist unfassbar.
Ja, es ist unfassbar. Und ich meine, also natürlich ist die Welt eine widersprüchliche. Und wir müssen natürlich immer auch Widersprüche um Gottes Willen aushalten. Aber wenn Ambiguitätstoleranz heißt, dass ich überhaupt nicht mehr meine eigenen Meinungen hinterfrage, sondern einfach nur davon ausgehe, dass jeder Bauchschmerz, den ich empfinde, nicht einfach der Clash mit der Realität ist, sondern genau das Gegenteil.
Es ist gleich alles gleichwertige Perspektiven, die aufeinandertreffen, Ole.
Genau.
Da gibt es überhaupt nichts zu hinterfragen.
Da gibt es auch nichts zu sehen. Ja, nee, dann würde ich sagen, das ist halt Eskapismus at its best. Also dann ist wirklich Weglaufen angesagt. Naja, aber in der Sache von Identität oder von mir aus auch Geschlechtlichkeit, finde ich diese Widersprüchlichkeit zwischen Fremdzuschreibungen, die oft sehr kategorisch sind, sehr simpel, sehr runtergebrochen, sehr Schubladendenken auf der einen Seite und die Selbst- oder Eigenzuschreibungen auf der anderen Seite, die immer messy sind, total wichtig. Und als ich dann da so in dem Studio saß, ich meine, ich habe da jetzt nicht widersprochen, weil ich habe schon dieser Frage, ist der Mann in der Identitätskrise schon von Anfang an widersprochen, weil historisch gesehen ist diese Frage einfach 120 Jahre alt und manchmal wirkt das so, oh, jetzt müssen wir über neue Männer diskutieren, so seit Beginn der feministischen Kämpfe ist diese Frage gestellt worden, auch von Männern und deswegen fand ich es so ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren und habe das gleich am Anfang schon so klar gemacht und dann wollte ich nicht auch noch die Anmoderation sprengen, zumal ich ihm, also dem Redakteur ja auch gesagt habe, es ist kein Problem, wenn er mich mit Er-Pronomen anspricht und da habe ich aber einfach gemerkt, dass ich zwar eine analytische Trennung aufmachen kann zwischen, es gibt Identitäten als Fremdzuschreibungen, als politische Identitäten und es gibt Identitäten als Selbstzuschreibungen, als selbstgewählte Identitäten, dann ist das zwar eine Trennung, die ich im Kopf aufrechterhalten kann, aber die manchmal dann auch einfach Reibungen erzeugt, wie in dieser Männerrunde, wo ich echt denke, oh, das war jetzt doch einer zu viel und dann war ich ein bisschen irritiert, aber habe das dann nicht weiter aufgegriffen.
Aber warte, das mit der Männerrunde hat Nikolaus Blome oder der Redakteur
gesagt? Nee, das war die Anmoderation von dem Redakteur. Okay. Und dann war ich halt sofort so, jetzt Ole, auf geht's mit deinem Anfangsstatement. Und dann war ich so sehr, okay, ich muss jetzt eine Minute lang ein Statement liefern, dass ich das jetzt nicht weiter angesprochen habe.
Ja.
Aber ich habe im Zuge dessen jetzt, also auch einfach in den letzten Tagen, aber jetzt irgendwie nochmal verschärfter, auch auf der Autofahrt tatsächlich, über diese Frage nach Identitätspolitik mir Gedanken gemacht, weil vor so 10 Jahren oder so, als ich dann auch studiert habe und in entsprechenden Kreisen halt unterwegs war, war halt, ich sag mal, vor allem so queer-feministische Identitätspolitik der heiße Scheiß. Also das war wirklich unumgänglich. Über diese Ebene wurde ganz viel an Politik betrieben oder an Politisierung betrieben. Also ich bin aus meiner Politisierung heraus sehr stark identitätspolitisch geprägt. Das muss ich einfach so sagen. Und ich meine, darin ist ja auch erstmal nichts verwerflich. Du kommst in eine Stadt, du kommst in ein Umfeld, in ein politisches, wenn du deine Ausbildung machst, wenn du ein Studium machst, wenn du dich irgendwie politisch engagierst, das halt einfach in der Stadt ist, in der du bist. Und wenn das halt, ich sag mal, queer-feministisch, identitätspolitisch ist, dann ist es halt so. Wenn das irgendwie, weiß ich nicht, antideutsch ist, so sehr mir es dann leid tut, dann ist es halt so. Man muss sich ja natürlich in den nächsten Jahren damit auseinandersetzen, ob das, also was man davon mitnehmen kann und was halt definitiv nicht. Und wenn du jetzt in eine Stadt kommst, wo nur irgendwelche super militanten K-Gruppen irgendwie unterwegs sind, ja, dann ist das halt eine Prägung. Also das ist erstmal, finde ich erstmal jetzt nicht per se so problematisch, weil Identitätspolitik hat ja ihre Stärken. Also ich fand diese eine Formulierung, die Francis Fukuyama mal irgendwann in seinem Buch über Identitäten gemacht hatte, so griffig, auch wenn das Buch an sich sehr mittelmäßig ist. Aber an diesem einen Gedanken, finde ich, der ist total simpel, aber daran kann man irgendwie viel feststellen, wo er eben meinte, dass Identitätspolitik sich einfach in den 90er Jahren herausgebildet hat als eine höchst effiziente Form, um politische Anliegen zu formulieren. Also er bricht es eigentlich runter auf eine rein strategische Ebene, die dazu dient, Communities zu bilden, die dann sehr fokussiert politische Anliegen formulieren können. Und ich finde, diese strategische Stärke von Identitätspolitik, die will ich auch nicht aufgeben. Also ich glaube, dass wir nach wie vor auch identitätspolitische Ansätze brauchen, die sich um eben bestimmte Communities, um bestimmte Identitäten oder was Gott was scharen, um dann eben von dort aus zu mobilisieren, zu aktivieren, zu organisieren. Dann kann man immer noch gucken, wo man die Brückenschläge macht. Aber das finde ich nach wie vor total wichtig. Und es gab natürlich daran auch krasse und auch berechtigte Kritik. Also auf der einen Seite natürlich ganz klar so eine marxistische Kritik, die eben von der Schlagseite kam, hey, das ist irgendwie zu klein. Wir müssen rauszoomen, wir müssen uns die gesellschaftlichen Verhältnisse im Ganzen angucken. Und wir sind alle unabhängig von unserer Identität, nicht in gleichem Maße, aber doch gleichermaßen im Sinne von alle im selben Boot, also fast alle, da wir als Arbeitnehmer erstmal den Arbeitgebern gegenübergestellt sind, wir sehr unterschiedliche Interessen verfolgen und dies eine gesamte Gesellschaft formt mit allen Identitäten, die sich darin bilden können und oft auch bestimmte Identitätsbildungen, also Rassifizierungen, Vergeschlechtlichungen, ganz stark eingebunden sind in ökonomische Muster, dass die Schwangerschaft von Frauen immer auch kapitalistisch kontrolliert werden muss, damit eben die Arbeiter nachkommen können, dass Rassifizierungen von bestimmten Gruppen total wichtig sind, damit man gerade im Niedriglohnsektor Leute weiter überausbeuten kann und so weiter und so weiter. Also das kann man ja alles irgendwie machen, wurde ja auch schon oft wiederholt, finde ich auch ganz wichtige Kritik. Also der Marxismus ist ein bisschen rausgezoomt. Und ich finde, die andere Kritik an Identitätspolitik kam tatsächlich eigentlich in so einer etwas späteren Phase, die ich auch jetzt noch anhaltend sehe, aber die sehr leise geworden ist, vom Queer-Feminismus selber. Also eigentlich der feministischen Strömung, von der man immer sagt, das ist Identitätspolitik pur. Und ich finde es interessant, dass es von dieser Seite auch so eine Kritik an Identitätspolitik gibt, oder nicht nur gab, sondern gibt, die sich eben, glaube ich, irgendwann so sehr verheddert hat in der Identitätspolitik, dass ihre Widersprüche total offensichtlich wurden. Also will heißen, diese, ja, bei Facebook kann man jetzt 64 Geschlechtsidentitäten auswählen. Ich weiß ja noch diese Boomer-Memes, die dann überall runtergegangen sind, obwohl es ja immer nur so eine Testphase war, wo das konntest du, glaube ich, ein paar Monate machen und dann haben sie wieder abgeschaltet. Ja, also abgesehen davon wurde, glaube ich, Menschen einfach klar, okay, krass, wenn wir jetzt diese Ebene der Identitätspolitik nicht nach oben hin verlassen und so rauszoomen wie im Marxismus, sondern mal richtig reinzoomen, mal richtig in die einzelnen Biografien reingehen und das, was bestimmte Identitäten ausmacht oder nicht ausmacht, dann stößt man unweigerlich irgendwann, naja, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, auf das Leben, auf die extrem komplexen Biografien von Menschen, die immer jede Schublade, egal ob es 2, 20 oder 64 sind, halt sprengen. Das heißt, was da, glaube ich, queerfeministisch ganz gut herausgearbeitet wurde, auch mit Biografien von queeren Menschen, die ihre Lebensgeschichten erzählt haben, die ihre Erfahrungen geteilt haben, die einfach gecheckt haben, ey, wir haben hier so viele Layers, das kriegen wir alles gar nicht zusammengebunden, die gecheckt haben, wir müssen das gar nicht zusammenbinden. Identitäten sind keine abgeschlossenen, klar abgrenzbaren Gebiete, weißt du, wo du sagen kannst, hier sind wir, da sind die anderen, das macht mich aus, das macht die anderen aus, dass diese ganzen Labels irgendwie immer so quergeschossen werden. Das wurde, glaube ich, mittlerweile sehr gut erkannt. Und wir haben einige Stimmen, gerade aus einer queeren Community, die sich zum Beispiel an solchen Begriffen wie Flinter, auch da wieder würden alle Leute sagen, das ist ja voll der feministische Begriff, Frauen, Lesben, Inter, nicht-binär, Trans, Agenda, das ist ja völlig, also das ist ja der Inbegriff von queerfeministischen Kampfvokabeln, sag ich jetzt mal. Dass wir aus der queerfeministischen Community eine Kritik an diesem Begriff haben, weil ja, er heute einfach nur noch ein bisschen progressiv meint, Frauensternchen.
Ja.
Also, ich meine, nochmal zurück, ich kritisiere Flinter-Personen, was dann immer mal wieder auf Social Media gesagt wird. Ich habe das jetzt auch mitbekommen in meinem Buch bei Brutal fragile Typen.
Was ich heute noch gelesen habe.
Ah, wunderbar.
Ja.
Sehr schön.
Ich war heute Gym, habe Brust, Trizeps trainiert, bin nach Hause und habe Brutal fragile Typen gelesen.
Stabil. Oder wie man sagen würde, Maschine. Genau. Da kam auf jeden Fall jetzt auch so Buchkritiken, wo das dann nochmal wiederholt worden ist. Ich meine, ich habe auch so eins gesehen, jetzt kann ich das mal sagen. Normalerweise sollen Leute ihren Kram machen, aber das hat mich wirklich ein bisschen fassungslos gemacht. Also die Story ist auch gleich nicht mehr aufzufinden, deswegen kann ich das auch so sagen. Das ist mir so reingespült worden, wo eine Person eine Art Buchkritik gemacht hat, in dem eine Bingo-Karte ausgefüllt worden ist. Und ich muss sagen, das betrifft ja nicht nur mich, sondern da wurden auch andere Bücher mit dieser Bingo-Karte, ich weiß gar nicht, ob man das bewerten nennen kann, weil das ja einfach nur noch so eine Checkliste ist. Also nicht, was steht in dem Buch und ist das irgendwie sinnvoll oder nicht, sondern sind bestimmte Eigenschaften des Buches erfüllt. Sowas wie, steht der Name der Übersetzerin auf dem Cover? Und ich denke mir so, mein Buch wurde nicht übersetzt, damit es noch nicht. Irgendwie, ist das ein Buch über weibliche Wut? Wurde das Buch wegen des Covers gekauft? Wurde das Buch von BloggerInnen nachgekauft? Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das bedeuten soll. Und eben ist das Buch von Flinter geschrieben oder gibt es marginalisierte Perspektiven, obwohl das ja auch irgendwie so eine Doppelung ist. Also ich habe es irgendwie nicht mehr verstanden. Und dann wurde irgendwie kommentiert, dass ich irgendwie doch nicht binär bin. Und eine andere Person vorher geschrieben, ja, ich bin ein queerer Cis-Mann. Und dann denke ich mir, ja Leute, jetzt müsst ihr mal mit euren ganzen Begriffen euch mal ein bisschen widersetzen, weil Flinter, wenn man es ganz ernst nimmt, beinhaltet Cis-Männer. Also bei Flinter ist ja das I enthalten, also intergeschlechtlich. Und Cis heißt ja erstmal nur, dass deine Geschlechtsidentität, die du hast, mit der übereinstimmt, die dir bei Geburt zugewiesen worden ist. So. Mhm. Das heißt aber, wenn du intergeschlechtlich bist, weil du zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt keinen Uterus hast, das siehst du ja, also du hast eine voll ausgebildete Vulva, aber keinen Uterus. Gibt noch andere Variationen, da kann man jetzt tausend Sachen sagen, oder du hast irgendwie XY-Chromosom oder irgend so etwas. Dann kann es ja durchaus sein, dass dir bei Geburt ein weibliches Geschlecht zugewiesen wird und du dich als Frau identifizierst, obwohl du formal gesehen I bist, also inter. Das heißt, du kannst cis sein und intergeschlechtlich gleichzeitig. Also, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, also im Sinne von, ich kann intergeschlechtlich sein, mir kann bei Geburt Junge zugeschrieben worden sein, ich kann mich im Erwachsenenalter als Mann identifizieren und damit bin ich ein Cis-Mann, ein intergeschlechtlicher Cis-Mann und würde damit eigentlich formal zu Flinter gehören. Aber gut, das sind jetzt so Feinheiten, da muss ich mich erstmal hinsetzen, mit den Leuten 5 Minuten reden, bis irgendwas kapiert wurde. Das sind auch Feinheiten, die ich von niemandem erwarte, dass, wenn man nicht ganz tief in queer-feministischer Theorie und Praxis drin ist, das irgendwie noch checkt. Muss man aber auch gar nicht checken. Ich will einfach nur damit sagen, hier ist ein Fokus auf Identitätspolitik, den ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Also wo ich wirklich so noch davor stehe und denke, das war's doch. Das war's doch irgendwie nicht. Und vor allem als nicht-binäre Person, das ist ja eine Identität, die kein Mensch mehr checkt. Also die ist zwar immer bei Flinter ganz prominent vertreten im N, aber also ich habe noch nie eine Person getroffen, die nicht trans oder nicht-binär ist, die gecheckt hat, was das bedeutet. Also ich würde sogar sagen, ich weiß selber nicht genau, was das bedeutet. Aber ich weiß anders, was es nicht bedeutet, als andere Personen, die nicht binär sind. Also nicht binär sind. Also im Sinne von, die meisten Leute checken es nicht, weil sie es einfach nicht checken. Ich weiß schon sehr genau, was ich bin oder was ich nicht bin. Ich krieg's nur noch nicht gut gefasst.
Ja.
Und Ich möchte aber nicht, dass mir das irgendwie zum Nachteil ausgelegt wird oder dass gesagt wird, ja, nicht Binarität, das sind einfach nur verwirrte Leute. Ja, wir sind verwirrt, aber wir sind produktiv verwirrt. Also wir sind verwirrt von den Erwartungen, die uns entgegengebracht werden. Wir sind verwirrt von den Körperverhältnissen, die man als Mann oder als Frau irgendwie haben sollte. Wir sind verwirrt von den Fragen, die an uns gestellt werden, qua unseres zugeschriebenen Geschlechtes, weißt du? Davon sind wir verwirrt. Aber dass nicht-binäre Menschen keine Männer oder keine Frauen sind, das wissen die schon sehr genau. So. Und ich musste daran denken, es gibt eine Autorin, die ich sehr schätze, Tori Peters, die hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die Transition Baby. Und da geht es um eine Cis-Frau, eine Trans-Frau und eine, ja, wie soll ich sagen, eine ehemalige Trans-Frau. Also es ist nicht ganz klar. Also sie hat eine Weile als Frau, also die trans ist, gelebt und ist dann wieder detransitioniert und lebt jetzt öffentlich sichtbar als Mann. Und da geht es ganz viel um das Bedauern der Transition oder vielleicht auch das Bedauern der Detransition. Und Tori Peters war in dieser Lesung und meinte, dass es ihr in dem Buch ganz, ganz wichtig war, Charaktere zu schreiben, die ihre Transition oder ihre Detransition bedauern dürfen, ohne dass es ihnen zum Nachteil ausgelegt wird. Und sie hat das genannt, also wogegen sie sich richten möchte, eine Weaponization of Regret. Also sie möchte nicht, dass das Bedauern gegen die Person, die etwas bedauern, instrumentalisiert wird. Nur weil bestimmte Transpersonen entscheiden, dass die Detransition nicht der richtige Weg war, dass es ihnen zu hart war, vielleicht in einer Welt, die sie dafür täglich bestraft, dass es zu viel Erklärungsbedarf war, dass es einfach nicht ging, dass vielleicht auch die körperlichen Folgen zu krass war von Transitionen, dass man das mit bedenkt und mit berücksichtigt. Und diese Form von Feinfühligkeit oder von Mitgefühl gegenüber queeren Menschen, die nicht ganz klar in diese männlichen oder weiblichen Schubladen passen oder passen wollen, die ist ein bisschen verloren gegangen, glaube ich, in Zeiten, wo halt so ein radikal-feministischer Impetus halt super stark ist und dann halt, es gibt die Männer und es gibt die Flinter, die oft eben nur Frauensternchen sind und diese ganzen Zwischentöne finden halt einfach nicht mehr so richtig statt und ich weiß auch nicht, ob es Instagram einfach als Plattform ist, die das ganz viel befördert. Also ich meine, ich hasse ja Stories. Das ist für mich so eine Pinnwand, wo eigentlich nur so Denunziation und Verleumdung betrieben wird. Heute nennt man das dann Outcalling. Aber ich finde, es ist Verleumdung und Denunziation.
Es gibt aber auch noch wirklich ehrlich arbeitende Influencer, die einfach nur ihre körperliche Selbstdarstellung in ihren Stories betreiben. Und du sprichst in solch einer Person.
Ja,
das möchte ich auch bitte gewürdigt bekommen.
Also ich will jetzt
bekommen.
Nicht sagen, also ja, es ist nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht in den Stories, ja?
Es war nicht alles schlecht. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe letztens so ein Reel gesehen von so einer nicht-binären Person, die meinte, wo sind die ganzen Envys eigentlich hin? Und ich dachte mir so, ja, wo sind die eigentlich hin? Ich meine, vor ein paar Jahren war das irgendwie in aller Munde und wir alle sind nicht-binär und die Zukunft ist nicht-binär und irgendwie in Amerika hast du bei der Gen Z gefragt und da war irgendwie eine hohe einschlägige Anzahl an Leuten, die gesagt haben, wir sind nicht-binär. Und ich denke mir so, die sind jetzt alle weg. Also die Kommentare unter dem Video waren auch so, hey, sorry, ich war kurz duschen oder keine Ahnung, es ist gerade so viel Arbeit und es ist gerade so viel Stress. Ja. Also man hat es versucht, so ein bisschen mit Humor zu nehmen. Aber ja, also mir scheint, dass so Nicht-Binarität, Queer-Feminismus ist wieder so ein bisschen so ein Luxusproblem geworden und das finde ich irgendwie ist nicht so mein Style. Also ich kann nur dafür plädieren, wir brauchen eine ökonomisch fundierte Linke, die bei all den großen Strukturen nicht vergisst, dass es immer noch das wunderbar abgefuckte, konkrete Leben ist, das immer wieder querschießt. Und das kann uns, glaube ich, der Queerfeminismus insbesondere als politische Bewegung beibringen, dass das der Fall ist. Deswegen, ja, mein Schlussappell für hier meinen kleinen Monolog wäre, lest Marx und lest Queers.
Sehr schön. Ich danke dir sehr für diesen kleinen spontanen Vortrag. Oder nicht so ganz spontanen Vortrag. Und ich freue mich sehr auf deine Diskussion mit Nikolaus Blome.
Ja, ich merke
aus das eurer so, tollen Herrenrunde.
Aus unserer tollen Herrenrunde. Dass mir das Thema schon auch echt auf dem Herzen liegt. Ich könnte da noch viel länger drüber reden. Ich habe da eigentlich viel zu sagen und finde es irgendwie, es sprudelt dann so aus mir raus. Aber ja.
Über die ökonomisch fundierte Linke machen wir auch nochmal eine ausgiebige Folge.
Oh
meinst
ja,
du ja schon
oh ja, da haben Simon und ich, das kann ich jetzt schon versprechen, die ihr uns zuhört, da haben wir schon einiges in Planung. Also die Zerstörung
giftig.
Der Linken steht bevor.
Oh Gott. Oh Gott, nein. Ja doch, vielleicht. Ja, ich bin übrigens am 16. Mai bin ich in Halle auf einer Veranstaltung. Irgendwie, wohin geht's mit der Linken? Also mit Leuten aus der Linkspartei, wo wir quasi die Zukunft der Linkspartei erörtern. Und ich bin diese Woche, also am 25. April, für alle BerlinerInnen, bin ich auf dem Taz Lab, auf dem Festival von der großen linken deutschen Tageszeitung Taz, die so großartige Linke wie Nicolas Potter beschäftigt. Und da bin ich auf einem Panel und diskutiere über die... Quatsch. Aber über die Wehrpflicht diskutiere ich da mit Annabel Günthers, Reservistin, und Leocadi Reimers, Reservistin und Mitarbeiterin bei Arx Robotics, einer Drohnenfirma. Bekannt aus der Markus-Lanz-Sendung mit Ole Neumond. Das war die eine Mitdiskutantin von ihm in der Sendung.
Naja, ich erinnere mich.
Die quasi direkt, ich glaube, die saß direkt neben Markus Lanz. Und das ist einfach toll, weißt du, wenn man bei einer linken Zeitung auftritt und dann sitzt man da mit zwei Mitgliedern der Bundeswehr und eine davon arbeitet noch für ein Drohnenhersteller, also ein Kriegsdrohnen, ein Defense-Startup. Und da freue ich mich einfach sehr drauf, also unironisch, ich freue mich drauf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle, die ihr uns zuhört, wenn ihr dahin kommt. Genau. Ich habe mir ein Thema rausgesucht. Du weißt, glaube ich, schon so ein bisschen, was mein Thema ist, weil ich hatte es dir, glaube ich, auch angekündigt.
Das war gut, dass du mich da vorgewarnt hast, weil dann konnte ich sehr tief durchatmen. Ich kann ja noch atmen. Oh Gott, stopp, ich darf nicht.
Was?
Ich habe jetzt schon einen Joke gemacht, der gleich erst zündet. Ja, bitte?
Der gleich zündet, oh Gott. Nein, ich würde gerne reinstarten mit der Frage, wer ist für dich der Popstar der 2010er Jahre?
Hä, Moment, warte mal, wollten wir nicht über den Wahl reden?
Nein.
Und ich wollte schon so die Luft zum Atmen-Joke machen und dachte...
Du machst Witze über sterbende Wale, also hell.
Hä, dann habe ich das Thema voll vercheckt. Ich musste mich hier körperlich, geistig auf so KI-generierte Boomer-Wahlsongs... Also mein Bruder schickt mir die ja ständig. Mein Bruder hat mir bestimmt, also ich weiß nicht, wie viele Dutzend von diesen Wahlsongs geschickt.
Ich habe dir auch einige geschickt.
Mein TikTok, ja, du auch. Und jetzt ist mein TikTok-Feed halt voll von irgendwie weinenden TierschützerInnen, die halt nur noch über diesen Wal sich abpacken, während eben diese KI-generierten Dinger im Hintergrund laufen. Und ich, also, weil TikTok offensichtlich denkt, mein soziales Umfeld ist voll into Whale-Content. Und ich habe mich auf diesen absoluten Brainrot eingestellt. Sorry, das war...
Nein, Quatsch. Nein, Ich habe ein extrem gutes Thema und ich freue mich sehr ich freue mich, dass ich das dir gleich mitteilen kann, weil ich finde, das ist sehr interessant, was ich vorbereitet habe, im Gegensatz zu diesem dämlichen Wal. Ich habe gestern mit Ole Nymann schon 2 Stunden lang auf Twitch über den Wal geredet und wir haben uns Clips angeguckt und das ist wirklich die maximale Verblödung. Also da merkt man wirklich einfach, mit was man die Leute agitiert bekommt. Es ist nicht mit, dir wird die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gestrichen. Es ist nicht, du arbeitest quasi, damit ein Milliardär reicher wird. Und du wirst quasi von den Demokraten, die dich beherrschen, wirst du einfach als Menschenmaterial gesehen. Das ist den Leuten alles egal, sondern nur wichtig, wenn irgendein Buckelwal in der Bucht in der Ostsee irgendwie sich verirrt und dann da stirbt. Und da erkennt man dann auf einmal die dunklen Machenschaften der Politik und ist eigentlich Militärtechnologie in diesem Wahl drin. Und es ist auch frustrierend, weil man sich so denkt, okay, man macht doch politische Aufklärung und politische Agitation, weil man glaubt, dass Menschen grundlegend vernunftbegabte Wesen sind und man kann die Leute mit einem Argument erreichen und vor allem, wenn das Argument auf die eigene materielle Situation abzielt. Aber nein, das ist alles scheißegal. Es dreht sich um irgendwelche dämlichen Buckelwale, die bei der Bild-Zeitung halt 3 Wochen lang auf der Startseite sind. Und das mobilisiert die Leute offenbar. Das sind chronischerweise dann meistens, glaube ich, würde ich sagen, Leute, die jeden Tag irgendwie 3 Kilo Billighack essen und dann auf einmal quasi ihre Tierliebe entdecken. Aber es ist alles egal. Das ist alles komplett egal. Ich will eigentlich über was anderes reden. Also.
Wie schön. Gut, los geht's.
Lieber Ole, Frage bitte. Lieber Ole, wer ist für dich der Popstar der 10er Jahre? Und vor allem auch der Social Media Jahre?
Warte mal, gib mir eine Sekunde.
Es gibt eigentlich nur eine Antwort.
Ich bin mit den Jahreszahlen gerade nicht mehr so konform. Also ich kann es
so
nicht.
Bauchgefühl.
Bauchgefühl ist Britney Spears.
Aber das ist nicht der Social Media Jahre. Der hat ja nichts mit Social Media.
Ja, das waren nicht die 2010er Jahre.
Ja. Also wessen Stardom untrennbar mit Social Media verknüpft ist.
Ich weiß es wirklich nicht.
Es ist natürlich Justin Bieber. Justin Bieber wurde 2007 entdeckt auf YouTube. Da war YouTube 2 Jahre alt und er hat ein Cover von einem Chris Brown Song oder Usher Song gepostet oder er hat da gesungen und er war zu dem Zeitpunkt 14, glaube ich. Und er hat da gesungen und das hat ein Musikmanager namens Scooter Braun, der später berühmt wurde oder nicht nur berühmt wurde, sondern berüchtigt wurde dadurch, dass er den Musikkatalog von Taylor Swift sehr lange an sich gehalten hat, an seiner Managementfirma und den quasi nicht freigegeben hat. Und dieser Scooter Braun hat damals 2007 sich verklickt, hat dieses Cover von dem damals ungefähr 14-jährigen singenden Justin Bieber entdeckt und war sofort hin und weg und hat gewusst, das ist das nächste große Ding.
Krass.
Und dann wurde Justin Bieber, wurde er Musiker, hat 2009, glaube ich, seine erste EP veröffentlicht, 2010 sein erstes Album und war von da an, würde ich sagen, der größte Popstar der 2010er Jahre. Also wirklich, der wirklich mit Popmusik. Also klar, keine Ahnung, Kanye West oder Drake oder so waren auch in den 10er Jahren wahnsinnig berühmt, aber halt eher mit einer anderen Musikrichtung, mit einer anderen kulturellen Ausrichtung. So, aber was so diesen klassischen Popstar, dieses klassische Popstar-Dasein betrifft, würde ich sagen, ist Justin Bieber zusammen mit der aufkommenden Social-Media-Ära wirklich das Prime-Example. So. Und kannst du dich so an diese frühen Jahre der Justin Bieber-Ära erinnern? So, wo so Baby rauskam und Never Say Never und wo alle diesen Justin Bieber-Haircut hatten, was mit diesen rübergebürsteten oder rübergeföhnten Haaren und so.
Ich kann mich nur an den Style erinnern. Du sprichst ja mit einer Person, die popkulturell so ungebildet ist, wie man es nur sein kann. Also
Dafür hast du ja mich, Ola.
Ja, eben.
Ich habe einen Großteil meiner Jugend im Internet verbracht und deswegen kann ich dir da gerne die Nachhilfe geben. Also ich meine, ich war, wo Justin Bieber, würde ich sagen.
Hab auch den Großteil meiner Jugend im Internet verbracht.
Aber wahrscheinlich.
Ich bin in der Öffentlichkeit.
Sagen Sie mal. Naja, auf jeden Fall in dieser Zeit, wo Justin Bieber so massiv populär wurde, also 2010, 11, 12, 13, kann ich mich dran erinnern, dass halt einfach so ein es gab einen wahnsinnig großen Hass auf Justin Bieber. Vor allem eben bei Jungs und in meinem Alter. Und das war so eigentlich Volkssport, Justin Bieber scheiße zu finden. Das ist vielleicht vergleichbar, wie man heute die Grünen scheiße findet, ja?
Mhm.
Und damals fanden einfach alle, vor allem eben junge männliche Teenager und Männer, Justin Bieber scheiße. Und das kann nicht mit seiner Musik zu tun gehabt haben, weil die Musik war damals schon Klopper, also es waren einfach catchy Songs so und es war Popmusik. Und es war aber halt hauptsächlich so eine, rückblickend würde ich tatsächlich sagen, das war einfach Neid. Also man fand es einfach scheiße, dass da so ein 14, 15, 16-jähriger Typ war, namens Justin Bieber, der bekannteste junge Mann auf der Welt war.
War das auch so Industry Plant-mäßig, so die von der Vorwurfung?
Nee, gar nicht. Also das war überhaupt kein Vorwurf. Ich glaube, damals gab's, ich weiß nicht, ob es den Begriff damals schon in der Form so richtig gab oder das Konzept. Auf jeden Fall war es halt, es war deswegen, glaube ich, so groß, dieser Hass, weil Justin Bieber halt überall war und weil alle Mädchen und Frauen ihn toll fanden.
Ja.
Und ich würde sagen, das hat so eine Reaktanz ausgelöst und deswegen fanden halt alle Justin Bieber irgendwie scheiße. Und da gab es auch noch den Begriff metrosexuell, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, der hat irgendwie Ohrringe und Schmuck und so und ist halt, keine Ahnung, also nicht irgendwie so ein Gym-Bro oder so, weil, ne? Und jetzt ist Justin Bieber immer noch berühmt. Und das ist 19 Jahre, nachdem er auf YouTube entdeckt wurde.
Das schaffen nicht viele, also auch relevant zu bleiben.
Ja, das schaffen tatsächlich nicht viele. Und diese Karriere hat einen neuen Höhepunkt erfahren vor wenigen Tagen. Und zwar war er der Headliner auf dem Coachella Festival und hat an 2 Wochenenden quasi das große quasi Main Event gespielt. Auf der Hauptbühne auf dem Coachella Festival in Nevada ist es, glaube ich. eben in der Wüste, wo viele hunderttausend Leute hingehen, was ein Social Media Event ist, jedes Jahr. Und er hat da an jetzt in 2 Wochenenden, also jetzt quasi gerade und in der Woche davor, eine große Show gespielt, jeweils 90 Minuten. Und ich würde gerne über die Show vom ersten Wochenende sprechen, also die vor knapp 10 Tagen, weil ich die für sehr, sehr interessant halte, politisch und so kulturell oder popkulturell. Er hat für diese, oder anders gefragt, was schätzt du, was Justin Bieber so pro Show da bekommt, wenn er Headliner vom Coachella Festival ist?
Boah, das ist wirklich...
Es ist mehr, also kleiner Tipp, es ist mehr, als wenn wir eine Podiumsdiskussion machen.
Ja, halbe Mille. 10 Millionen. Wir nehmen eine Viertelmillion.
Ja, das stimmt. Nee, es sind 10 tatsächlich Millionen. 10 Millionen.
Ah, aber dann haben die das ja wahrscheinlich über das Festival hinaus vermarktet, weil das können die Karten ja nicht reinspielen.
Nee, es ist halt auch, genau, also es geht halt auch um die quasi Zeitverwertung dann. Und die Zeitverwertung ist bei dieser,
Performance... Also die gibt es, also das machen die auch.
Ja, man kann sie nicht wirklich im Nachhinein anschauen. Also es gibt einen Livestream, den man sich anschauen kann. Ja. Aber es ist nicht so, dass wenn man jetzt auf YouTube eingibt, Justin Bieber, Coachella, Full Performance, dass man sich das anschauen könnte. Ich glaube, das ist tatsächlich schon...
Zum Festival?
Also ihm haben da, so wie ich das verstanden habe, knapp 200.000 Leute live zugeschaut.
200.000?
Mhm.
Okay, dann hätte ich meine Zahl auch nach oben korrigiert. Ich war jetzt irgendwie so, keine Ahnung.
Nee, also das Coachella-Festival ist schon, würde ich sagen, das größte Musikfestival. Oder nicht das größte, aber vielleicht wahrscheinlich das bekannteste Musikfestival auf der Welt. Ich weiß nicht, ist das dir ein Begriff?
Wirklich nur vom Namen.
Okay.
Also ich hab das noch nie. Es ist,
also Karten sind...
Also hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich hätte trotzdem, also wenn du jetzt gesagt hast, das größte der Welt, hätte ich gesagt 2 Millionen, vielleicht 2,5, aber das ist auch wirklich Grenze. Aber einfach also, immer noch vierfach verschätzt. Ist,
ja. Also die Karten sind halt einfach wahnsinnig teuer.
Ja.
Und alles ist teuer. Also eine Wasserflasche kostet wahrscheinlich so 15, 20 Dollar. Und da läppert sich das irgendwie schon. Und ich meine, die Sache bei so teuren Headlinern ist ja auch, dass es sich direkt ökonomisch oft gar nicht rechnet. Also zum Beispiel, ich kannte mal jemanden, der so Bookings in Berliner Clubs gemacht hat. Und dann hat er auch erzählt, Future, also der Rapper, ist auch einer der... ich sage Top-Rap-Stars der letzten 10, 15 Jahre, der hat mal eine Tour gespielt in Berlin und hat eine Aftershow-Party dann in diesem Club gemacht. Und da habe ich dann auch gefragt, wie viel der bekommen hat. Und der meinte dann auch so irgendwie so 250, 300.000 quasi nur für diese, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Minuten Aftershow, wo er dann da performt nochmal in dem Club. Da meinte ich auch so, das rechnet sich doch niemals. Also nein, natürlich nicht. Die machen katastrophal Minus an diesem Abend. Aber können dann halt sagen, wir hatten Future bei seiner Aftershow-Party in unserem Club. Und das rechnet sich dann on the long run. Bei Coachella würde ich tatsächlich sagen, diese 10 Millionen holen sie auch durch Ticketverkäufe rein. Würde ich einfach mal sagen. Und durch allen anderen Verkauf, also Merch.
Ja, also ich meine, wenn 200.000 Leute nur für ein Konzert kommen, das sind ja noch mehrere Konzerte, mehrere und so weiter.
Ja.
Aber gut.
Naja, auf jeden Fall, er hat vor...
Gut, wenn die es bezahlen können, bezahlen wollen, dann sollen sie ihm mal 10 Millionen geben.
Es ist ein freier Markt. Oh, es ist ein freier Markt, Ole, und den wir auch einfach sehr schätzen. Und er hat dann vor 10 Tagen da seine Show gehabt und das war, ich habe mir die auch ganz jetzt angeschaut und finde ich wahnsinnig interessant, was da passiert. Also die ersten 55 Minuten von der Show singt er einfach ganz normal. Und das war dann, also manchmal waren irgendwie noch ein Gast quasi da, der nochmal ein Refrain irgendwie gesungen hat. Also zum Beispiel mit The Kid LAROI hat der Stay gesungen, ein großer Hit, sehr catchy. Und war ein normales Konzert.
Ja, das würde es mich ja auch noch geben, gell? Also wenn Justin Bieber 10 Millionen kriegt, da ist ja noch nicht die Bühne bezahlt und das Team, weiß ich nicht, Licht, Ton, TänzerInnen, Feuershow, Sicherheit. Diese ganze Schnickschnack, der noch dazu kommt.
Ja klar,
kommt.
Ich meine, die Kosten für das, die also das kostet wahnsinnig viel.
Das
klar,
ist
aber
so
ich meine, das Coachella Festival hat ja auch einfach große Sponsoren. Also egal, darauf will ich gar nicht hinaus.
Ja,
okay. Auf jeden Fall, er hat dann da einfach eine knappe Stunde ungefähr gesungen. Und dann hat er sich auf dieser Bühne, die war relativ groß und relativ leer, also da war gar nicht so viel los. Da waren auch keine TänzerInnen. Und dann stand da aber einfach so ein kleiner Tisch und ein Hocker und ein Laptop. Und dann hat er sich an diesen Tisch gesetzt und hat an diesem MacBook angefangen so zu scrollen und da war YouTube offen. Und dann war hinter ihm halt ein riesiger Bildschirm und dann wurde im Prinzip einfach der Laptop wurde einfach auf diesem Bildschirm dann gezeigt, also der Laptop-Bildschirm. Und dann war da so ein Live-Chat eingeblendet, genau wie in Twitch. Also genau wie auf meinem oder in meinem Twitch-Kanal mit dem anderen Ole, wo wir quasi, wenn wir streamen, haben wir dann quasi so ein Chat-Overlay, wo dann halt der Live-Chat quasi auch im Stream zu sehen ist. Ne? Und genau so sah das da aus. Ganz genau so. Und das war, glaube ich, der Livestream.
Aber ein Livestream von dem Konzert.
Ja, ja, genau. Ja, von was quasi auf der Coachella-Website, glaube ich, gestreamt wurde oder auf YouTube oder so. Und das waren Leute, die quasi diese Show kommentiert haben. Und dann hat sich Justin Bieber da hingesetzt und dann hat auch die Kameraführung gewechselt. Und das war nicht mehr so diese normale Konzertkameraführung, wo es so ein bisschen von außen ist. Irgendwie ist so die Bühne vielleicht so im Halbtotalen gezeigt. Sondern die Kamera ist dann quasi so eigentlich direkt hinter den Laptop, so leicht über den Laptop gefilmt, dass quasi der Kamerafeed aussah wie eine Webcam. Also wie als ob er quasi sich mit diesem MacBook filmt, was natürlich Quatsch ist, weil es war halt so in, keine Ahnung, wahrscheinlich 16K aufgenommen oder so. Aber die Optik war ein Twitch-Stream. Also das war ein Twitch-Livestream, der da simuliert wurde. So. Und dann hat Justin Bieber auch nicht gesungen, sondern saß dann, war so, ja, okay, ich guck mal in den Live-Chat, was die Leute so schreiben und was für Songs die Leute sich wünschen. Und dann haben so Leute halt ihm Sachen geschrieben und dann hat er angefangen, in die YouTube-Suchleiste Baby zu tippen und hat einfach das Musikvideo zu seinem wahrscheinlich größten Song Baby angeklickt und dann lief das einfach. Also dann lief einfach YouTube auf dem riesigen Bildschirm.
Und also er hat Sponsor dann so, ist auch Google gewesen.
Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er dann über dieses Musikvideo drüber gesungen. Also er hat im Prinzip mit sich selber ein Duett geführt.
Aber das ist doch eine nice Idee.
Ja, und jetzt, guck mal, jetzt geht's hier weiter. Und dann hat er es mit anderen alten Songs gemacht, also Beauty and a Beat, Never Say Never, auch dann neueren Songs. Sorry ist auch 11 Jahre alt. Is it too late now to say sorry? Und ja, es war irgendwie, also die Leute haben es total abgefeiert.
Aber wie lange ging das denn?
Das ging dann so 20 Minuten ungefähr. Und dann hat er am Ende nochmal eine Viertelstunde quasi normal gesungen.
Ja.
Und also ohne quasi diese Twitch-Ästhetik und ohne diesen Laptop. Aber er hat dann im Prinzip Duets mit sich selber geführt. Und er hat dann auch das allererste YouTube-Video von sich, was Scooter Braun damals durch Zufall entdeckt hat, hat er auch abgespielt. Ja. Und hat dann quasi zu sich selber 19 Jahre in die Vergangenheit geguckt und hat mit sich selber dann auch nochmal dieses Cover, was er in diesem Video singt, also mit sich selber gesungen. Also hat dann diese.
Aber ich finde, das greift ja so diese Sing-Along-Ästhetik irgendwie auf. Weißt du, dass viele Menschen sitzen zu Hause vor ihren Bildschirmen, gucken sich Musikvideos an, haben Kopfhörer auf und singen einfach so mit und plötzlich passiert
er macht das
mit
er
der
macht
Person.
Eigentlich das Gleiche.
Mit der du mitsingst, die singt auch mit. Und dann singt ihr gemeinsam zu dem Musikvideo.
Ja. Und dann hat er irgendwann angefangen, quasi kurz bevor einem anderen älteren Song, hat er so kurz von dem Refrain dann weggeklickt und hat so ein Meme angemacht. Also kennst du dieses Video, wo so ein Typ am Telefon ist und er verarscht halt jemanden und sagt irgendwie, did something came in the mail today? Oh yeah, something came in the mail today. These nuts. Got him! Kennst du das?
Ja, ja, ja.
So, dann hat er das angeklickt, so als Troll, um quasi die 200.000 Live-Zuschauer zu trollen. Und hat dann noch dieses Video angemacht. Hier, Double Rainbow All Across the Sky. Kennst du das? Das ist so einer der ersten großen viralen YouTube-Videos. Also, das ist, glaube ich, literally einfach 25 Jahre alt, dieses Video.
Okay.
Wo halt jemand einfach einen doppelten Regenbogen filmt. Und halt total ausflippt, wie schön das ist. Und das hatte auch schon wieder das war ein ganz klarer Callback auf das alte YouTube, wo YouTube eben noch nicht von Google gekauft wurde, wo YouTube noch keinen ausgefeilten Algorithmus hatte, der dich immer weiter eigentlich in die Website reinsaugt, um dir weiter Werbung anzuzeigen.
Als YouTube noch ein Kind war.
Als YouTube noch ein Kind war, als das ganze
Internet. Nee, als Justin Bieber noch ein Kind war.
Als Justin Bieber ein Kind war oder ein Teenager und als das Internet, das Web 2.0, also YouTube und Facebook gab es, Twitter gab es gerade so, Instagram gab es noch nicht, TikTok gab es noch lange nicht, Twitch gab es auch noch nicht. Und irgendwann hört er dann quasi auf, damit im Prinzip alte Memes zu gucken, live auf einer Bühne, so, und macht den Laptop so zu oder geht halt einfach weg und sagt so, oh, I have to stop, I'm getting pulled into the deep dark web. Also, ne, das, was man auch so kennt, irgendwie, wenn man so, ne, man klickt Video after Video an und man [S2] Ja. [S1] Wollte eigentlich nur ein Video gucken und dann guckt man irgendwie 20 und so. Und genau das hat er da auch so gesagt. Und dann gab es irgendwie auch WLAN-Probleme. Also ein Video hat lange geladen und er war so irgendwie, meinte dann so, ja, irgendwie the fucking Wi-Fi doesn't work und so. Und da weiß ich auch nicht, ist das quasi gespielt? Also war das quasi eingeplant? Oder war es wirklich so, dass das WLAN halt einfach ein bisschen langsam war? Und es ist alles wahnsinnig selbstreferenziell. Und das ist aber okay, weil ich glaube, das war halt genau der Punkt von dieser Performance, dass man
total
im Prinzip diese untrennbare Verbindung kommentiert, die Justin Bieber mit dem Web 2.0, also das Web 2.0 ist quasi das Stadium des Internets, die, was sich quasi durch so klassische Webseiten wie YouTube, Facebook und so weiter auszeichnet. Diese Verbindung, die Justin Bieber mit dieser Ära des Internets hatte, wird da im Prinzip zelebriert und sie wird beendet. Also so habe ich das gelesen, dass diese Performance...
Das ist ja ein Gipfelpunkt. Also ich meine, er kann ja auch nicht noch mehr. Also es ist das größte Festival der Welt mit der höchsten Gage, die wahrscheinlich so gezahlt werden kann. Also mehr geht halt nicht.
Ja.
Und das ist jetzt das Ende.
Genau. Und er schaut also wortwörtlich auf sich zurück. Er schaut quasi rück, also er dreht sich um und er schaut sein altes Ich an, was quasi 19 Jahre zuvor in einem YouTube-Video irgendwie ein Chris Brown Cover singt. Hm. Und er schaut zurück und er im Prinzip wird diese Ära des Internets da beerdigt. Und dieses Internet gibt es nicht mehr. Weil Social Media ist generell einfach scheiße geworden. Solche Karrieren wie die von Justin Bieber sind heutzutage, würde ich sagen, einfach nicht mehr möglich, weil dieses Gefühl vom Wilden Westen, dass du wirklich noch krasse Sachen im Internet entdeckst und die werden so ein richtig großes Ding. Sowas kommt eigentlich nicht mehr vor, so wie es vor 15 Jahren oder 20 Jahren mal vorkam.
Definitiv.
Wo du einfach Sachen hochladen konntest und am nächsten Tag warst du uns da. Und ich fand das so ein, also es war künstlerisch gesehen sehr interessant und auch mutig, dass man ihn einfach da hinsetzt und sagt, ja, guck dir mal YouTube-Videos an. Also das wird er schon selber auch gemacht haben wollen, ne? Aber und es ist auf der anderen Seite aber auch, finde ich, extrem zynisch, weil dann auch viel von der, sag ich mal, Zweitverwertung oder Reaktionen auf diesen Auftritt kam dann von, da habe ich gesehen, von Internetstars wie Tana Mongeau, kennst du die?
Nö.
Die, also ist YouTuberin, war lange mit Jake Paul zusammen, war, glaube ich, mit ihm verheiratet, Fragezeichen. Hat so Make-up-Videos gemacht, ist also steinreich damit geworden, mit dieser Ära von Social Media der 2010er Jahre. Und dann hat sie sich so gefilmt, wie sie halt natürlich auch auf dem Coachella Festival war und Justin Bieber da anhört und anguckt. Und er spielt Baby und Never Say Never und seine ganzen alten Songs aus eben den frühen 10er Jahren. Und sie fängt an zu weinen und sagt, das ist irgendwie so ein Full-Circle-Moment und keine, es ist ein bisschen so, sie erleben Closure alle. Und das fand ich eigentlich ein gutes Wort, weil die erleben tatsächlich so eine Form von Closure in dem Sinne, dass sie diese Welle mitgeritten sind und reich und berühmt wurden. Also sowohl InfluencerInnen wie Tana Mongeau, aber eben auch richtige Popstars wie Justin Bieber. Und jetzt beerdigen sie diese Ära des Internets. Und das kommt auch nicht mehr zurück. Und das Internet ist einfach, also diese Entschittification, wie du das mal, also das ist nicht dein Begriff, das kommt ja von Cory Doctorow, aber die Entschittification, also dass quasi alles immer so ein bisschen, es wird alles immer ein bisschen schlechter, weil die Konzerne, die diese Social-Media-Websites verwalten, einfach das Maximum an Profit rauspressen wollen. Und weil sie eben quasi Monopole sind, haben sie überhaupt keinen Anreiz, die NutzerInnen gut zu behandeln oder ihnen was zu geben, sondern man kann einfach das Maximum an Geld rauspressen. So. Und ich meine, wenn man Leute fragt, habt ihr Spaß im Internet? Also findet ihr das so gut, was ihr so macht, was ihr so im Internet erlebt? Ich glaube, die allermeisten Leute würden einfach sagen, nein.
Nein, Wie geht dir eigentlich so nach so einer Stunde TikTok?
Ja, wie geht's dir eigentlich? Kannst du dich an einen TikTok erinnern, was du so geschaut hast? So, nein, können die Leute natürlich nicht und alle finden es scheiße. Und Justin Bieber ist so wirklich eigentlich wie so ein Steinzeit-Mammut, was es aus dieser Ära des Internets rausgeschafft hat. Und jetzt wird quasi auf diesem Multi-Millionen-Dollar-Festival, was sich sowieso auch nur wohlhabende Leute leisten können, weil du musst erstmal anreisen, du musst da wohnen können und du kannst dir ungefähr vorstellen, wie teuer Airbnbs sind, wenn du da einfach eine Weile wohnen willst. So. Ich habe da Leute gesehen, die also einen fünfstelligen Betrag für ein paar Nächte Airbnb ausgegeben haben, einfach weil es so überbucht ist. Und in diesem Festival für wohlhabende Leute wird dann die Social Media Landschaft, die viele von diesen Leuten reich und berühmt gemacht hat, wird der Abgesang auf sie gehalten. Und diese Ära der Popkultur wird beerdigt mit dem großen Popstar, den diese Ära hervorgebracht hat, nämlich Justin Bieber. So. Und er singt im Prinzip das Requiem auf diese Ära des Internets. Und das ist auf der einen Seite sehr schön anzusehen und ich mag auch viele von den Songs, die er dann da spielt, auch viele von den alten Songs und so. Und es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo er den alten Song Beauty and the Beat singt. Er macht halt auch wirklich einfach das YouTube-Video an. Der Song ist von 2012 oder so mit Nicki Minaj und er macht das YouTube-Video an und singt so drüber. Und in der Aufnahme von damals hat er halt doch eine ganz hohe Stimme, weil er halt noch sehr jung war. Und der aktuelle Justin Bieber hat halt eine tiefe Stimme. Und dann während er singt, also während er dann live bei Coachella über das alte Musikvideo drüber gesungen hat, ist er so eine Oktave höher gegangen mit der Stimme. Und die Leute sind auch total ausgerastet quasi, ne? Also er hat wirklich nochmal die Regression eigentlich in seine alte Stimme vollzogen und dann auch, ja, also mit dieser jugendlichen Stimme dieses Duett vollzogen mit dem 14 Jahre jüngeren Justin Bieber. Und ich finde das ein bisschen, also das ist halt so emblematisch für die heutige Zeit, dass, also es darf nichts Neues gemacht werden. Es darf auf bloß nichts Neues gemacht werden. Alles ist irgendwie ein Callback auf frühere Zeiten. Und diese Performance, so irgendwie angenehm und schön und auch innovativ irgendwie, sie war, oder also innovativ in der Form, so, das ist der ultimative Callback. Also man schaut sich einfach nochmal den alten Kram an und singt nochmal ein bisschen drüber und beerdigt damit im Prinzip diese Ära und sagt, ab jetzt ist fertig. So. Und das fand ich sehr interessant aus so einer kulturellen Sicht, aber auch, weil da halt einfach nichts Politisches drinsteckt. Also da steckt überhaupt nichts Politisches drin. Der Anspruch ist überhaupt nicht da. Und klar kann man jetzt sagen, gut, Simon, warum hast du einen politischen Anspruch an die Coachella-Performance von fucking Justin Bieber?
Bieber auf Coachella, ja.
Ich will vielleicht zum Abschluss nochmal eine andere Coachella-Performance erwähnen, dass sie stattgefunden hat, nämlich The Strokes. Kennst du die?
Ja.
Die hatten auch eine große Coachella-Show. Die waren, glaube ich, nicht die Headliner, aber auch waren auf der Mainstage. Und während sie den Song Oblivious gespielt haben, haben sie immer wieder Leute eingeblendet, die von der USA und der CIA weggeputscht oder ermordet wurden. Also zum Beispiel Mohammed Mossadegh, also im Iran, Patrice Lumumba im Kongo, Salvador Allende in Chile, Jaime Roldos in Ecuador. Und dann stand da auch immer, wurde ermordet von folgendem Putsch, von folgender US-Militäroperation, von CIA in dem und dem Jahr. Sie haben ein Bild eingeblendet von Martin Luther King und haben geschrieben, dass die US-Regierung eben in dem Prozess danach mitverantwortlich gemacht wurde für den Mord an Martin Luther King. Und dann haben sie zum Schluss von der Performance haben sie angeblendet, dass 30 Universitäten im Iran durch den Angriffskrieg von den USA und Israel zerstört wurden. Und ganz am Ende haben sie ein Video eingeblendet, wie das letzte Universitätsgebäude, was in Gaza noch stand, eben platt gemacht und bombardiert wird. Und also viel direkter kann es nicht sein. Also viel politischer geht das nicht.
Ja.
So. Und das ist auch deswegen so bemerkenswert, Weil sie durch diese...
Ich versuche mir halt gerade noch vorzustellen, wie Justin Bieber The Beauty and the Beat singt und im Hintergrund Bilder aus Gaza gezeigt werden. Also ich krieg's auch noch nicht ganz zusammen, aber ich verstehe.
Ja, aber das genau...
Es ist nicht unmöglich, ist halt, eine Botschaft zu verpacken in hochpolitischen Zeiten, wenn man das möchte und als Künstler...
Es geht schon. Es geht schon und es ist halt deswegen auch so gut, weil die Strokes dadurch auch klar machen, dass der Krieg gegen den Iran halt kein Demokratisierungskrieg oder Befreiungskrieg ist von den USA, sondern in einer langen Reihe steht von anderen Kriegen, von anderen Angriffskriegen, die sie geführt haben, von anderen Regierungen und Herrschern, die sie getötet und ermordet haben. Und da geht es gar nicht darum, ob man irgendwie die Regierung im Iran gutheißt oder nicht, sondern man erkennt einfach an, dass der Geltungsanspruch der USA, der Welthegemon zu bleiben, in den vergangenen Jahrzehnten mit brutaler Gewalt wahrgemacht wurde und aufrechterhalten wurde. Und das ist dieser Krieg gegen den Iran. So.
Mhm.
Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass es von einer Rock'n'Roll-Band, nämlich The Strokes, einfach in so während einem Song einfach abgehandelt wird, einfach ganz klar gemacht wird, dass hier ist kein Befreiungskrieg, das ist keine Demokratisierung, die da stattfindet.
Also und wie steht in einer Linie. Reaktion des Publikums?
Gut, also ich habe online auch eigentlich, klar, das ist auch wahrscheinlich meine Bubble, aber nur positive Sachen dazu
also
gesehen.
Also sie wurden
klar,
nicht ausgebucht und es wurde irgendwas geworfen, das meine ich damit. Ja.
Nein, Quatsch. Also ich meine, klar, in einem Livestream kann man es sowieso nur so begrenzt beurteilen, ob da gebucht oder geklatscht wird, weil die Mikros halt einfach nicht im Publikum sind. Aber die Leute haben geklatscht, die Leute haben applaudiert, die Leute haben gerufen, als da quasi dieses Video von Gaza eingeblendet wurde vor allem. Und ich habe von vielen Leuten jetzt auf Twitter, also prominenten Personen, eben gesehen, dass sie sich positiv auf diesen Auftritt beziehen. Und ich fand das krass, weil das halt so im krassen Gegensatz steht zu dieser wahnsinnig entpolitisierten Performance von Justin Bieber, wo quasi nochmal also in einer wahnsinnig zynischen Weise ein Abgesang quasi auf die gute alte Welt von der Social-Media-Ära gesungen wird. In dem Wissen, dass es jetzt einfach nur noch schlimmer wird. Also es überhaupt keine Besserung für Social Media am Horizont ist. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie, dass irgendwas einem Hoffnung machen würde bei der heutigen Tech-Welt und der Richtung, in die sie sich entwickelt. Und dann quasi nochmal so ein nostalgischen Ding zu machen. Es ist schön und so und es ist irgendwie cute anzusehen, wie Justin Bieber, der halt wirklich mit 14 in das ultimative Berühmtheitsleben geworfen wurde. Durch einen irrwitzigen Zufall, der jahrelang wahrscheinlich die meistgehasste Person auf der Welt war, also der meistgehasste Promi. Und der, muss man einfach sagen, nicht ganz irre geworden ist. Also klar, Justin Bieber gibt es irgendwie Videos, wie er Paparazzi anbrüllt und so. Und der wird wahrscheinlich auch seine Geschichte mit irgendwelchen Substanzen haben und so weiter und so fort. Und gar keine Frage. Aber er ist quasi.
Er hat nicht ein Album gemacht, das sich mit Adolf Hitler beschäftigt.
So. Er ist halt aber auch nicht wie andere Kinderstars komplett abgecrashed. Also zum Beispiel Typ, der Anakin Skywalker gespielt hat in Star Wars Episode 1, ist ja einfach komplett abgecrashed. So. Und drogenabhängig geworden, also extrem. Mhm. Und das ist mit Justin Bieber nicht passiert, obwohl er quasi also die schlimmsten Seiten von diesem Promi-Leben schon seit wirklich frühen Jahren an erlebt hat. Und es ist dann doch irgendwie schön zu sehen, wie er halt quasi auf dieses alte YouTube-Video zurückschaut, was ihn zu einem der berühmtesten Leute auf dem Planeten gemacht hat, weil sich ein Musikmanager vor 19 Jahren verklickt hat und mit sich im Prinzip so im Duett singt. Aber das kann man eben nur dann auch genießen, wenn man die Welt da draußen so ein bisschen ignoriert. Und wenn man ignoriert, was es bedeutet, wenn da jemand gerade das Requiem, also den Totengesang auf diese Form vom Internet singt. Und The Strokes kommen dann so rein und spielen halt auf derselben Bühne an einem anderen Abend halt ihre Show und erinnern so ein bisschen daran, dass es da immer noch eine Welt da draußen gibt.
Über das Internet vermittelt wird.
Genau, ganz genau. Die vermitteln das auf die direkteste Art und Weise, indem sie einfach Videos von diesen Kriegen einblenden und einfach Leute einblenden, und die Namen und die Jahreszahlen und sagen, umgebracht von der CIA, umgebracht vom US-Militär und so weiter. Und diese Gegenüberstellung fand ich sehr spannend Und sie hat so ein bisschen meine beiden oder zwei von meinen, von den Themen gekitzelt, die ich gerne behandle, nämlich einmal Popkultur und die Kriege, die diese Welt in den Abgrund reißen. Und wenn ich so Justin Bieber da gesehen habe, wie er da singt mit seinem Buzzcut, habe ich mir so gedacht, irgendwann brauche ich auch wieder einen Buzzcut.
Jetzt aber erstmal die Haare lang.
Jetzt behalte ich noch ein bisschen die Haare lang und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich den Justin Bieber-Look wieder rocken werde.
Mit den geföhnten Haaren?
Mit den was?
Den früheren Justin Bieber-Look. Auch nochmal eine kleine...
Nee. Nee, die aktuelle. Schon den aktuellen Buzzcut, weil den finde ich eigentlich sehr schön. Und genau, damit endet mein kleiner Vortrag in die, meine kleine Nachhilfe in die Reise der Popkultur für dich, mein kleiner Schatz.
Wunderbar. Simonchen, das war eine Freude. Ich finde das ja immer so, du kannst so gleichzeitig ernsthaft und doch verträumt über Popkultur reden. Ich finde das ganz faszinierend.
Ja, ich sehe mich ja einfach, weißt du, der Grund, warum ich so gerne darüber rede, ist einfach, dass ich mich selber halt einfach als den Justin Bieber der linken Szene in Deutschland ansehe, ja. Und da muss ich mit meinem
mit meinem
Leidensgenossen natürlich einfach, weißt du.
Ist halt wirklich, ich habe halt früher wahnsinnig viel Renaissance-Musik gehört. Also wir können uns lange, also wie du über Bieber, nicht Timberlake, aber wahrscheinlich auch Timberlake, hast du ja auch schon gemacht, reden kannst.
Liebe Justin Timberlake tatsächlich auch.
Ja, ich weiß. Kann ich halt reden über, weiß ich nicht, Palestrina, Di Lasso, Machot und wie die alle damals heißen, aber das ist ja, interessiert ja niemanden. Obwohl. Ja.
Mit Wolfgang kannst du bestimmt drüber reden.
Ja, wahrscheinlich. Also da gibt's ein, zwei Regisseure, die haben auch ein krasses Leben gehabt. Könnten wir auch mal drüber sprechen irgendwann. Aber nicht jetzt.
So,
In diesem Sinne,
lieber Ole, ich danke dir für deinen aufrechten und demokratischen Vortrag und wir hören uns in der kommenden Woche.
Bis dann. Tschüss.
Adieu.